der Heilige Geist, wie lebe ich in der Fülle des Geistes? Wir schlagen eine erste Stelle auf, wir hören Jesus zu, was er dazu sagt, Johannes 16. Die Abschiedsreden, wo er der Jünger vorbereitet auf sein Leiden und Sterben und auf die Zeit danach. Zunächst der Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit. So redet er seine Jünger an. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Seine zentrale Aussage von Jesus: Es ist gut für euch, dass ich weggehe, sonst kommt der Geist nicht zu euch. Was soll das bedeuten? Es ist gut, dass ich weggehe. Was meint denn dieses Weggehen? Wird zunächst noch ein, wenn man so hintereinander schaltet, wie geht Jesus weg von seinen Jüngern? Zuerst geht er ans Kreuz, dann ist er der Auferstandene, der nicht mehr in dieser engsten Gemeinschaft mit ihnen ist, und schließlich der, der weggeht zum Vater, wieder in die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit. Erst durch das, was da geschieht am Kreuz, werden Menschen überhaupt fähig, dass der Geist Gottes in ihnen wohnen kann. Was geschieht denn am Kreuz? Da wird Vergebung der Sünden gewirkt, das Opfer, so sagt der Hebräerbrief, ein für alle Mal. Es geschieht noch mehr. Da wird der Tod besiegt. Tod und Teufel, Hölle, ja. Aber was geschieht mit dem, der diese Vergebung nun annimmt, der daran glaubt? Versöhnung. Ewiges Leben. Zugang zum Vater. Es geschieht das, was eigentlich alttestamentlich immer wieder die Bitte ist, wie Davids einmal ausdrückt: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Der Geist Gottes kommt nie in ein sündiges Herz. Der Geist Gottes wohnt in einem reinen, in einem neuen Herzen. Das ist ja das ganze biblische Zeugnis: Der natürliche Mensch, wie sieht sein Herz aus? Erster Mose 8, Vers 21, nach der Sintflut. Jetzt ist nur noch Noah und seine Familie übrig. Und von Noah hieß es sogar, er war fromm. Und jetzt sagt Gott: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Jetzt kommt die Grundaussage. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Psalm 14, Vers 3, die gleiche Aussage, das zieht sich durch die ganze Bibel. Im Psalm 14, Vers 3, da steht das Wort, auch von Gott ausgesprochen, durch David: Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Matthäus 15, Vers 19, wir gehen ins Neue Testament, immer wieder zu dieser Grundaussage: Wie ist das eigentlich mit uns Menschen? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. So sagt Jesus, aus dem Herzen, die Sünde wohnt in mir. Und Paulus schließlich in Römer 3, Vers 23, also vier ganz gewichtige Stellen, wie der natürliche Mensch ist. Da heißt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist die biblische Grundaussage. Der Mensch ist ein Sünder. In seinem Herzen wohnt, ist also bleiben da, das Böse, der Böse. Paulus macht das noch einmal sehr deutlich in diesem bewegenden Kapitel Römer 7. Ich, elender Mensch, so schließt er ja, wer wird mich erlösen? Und dort sagt er nun, Römer 7, Vers 8, da gibt's also das Gesetz. Die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Erst dort, wo ich den guten Willen Gottes kenne, wird mir bewusst, dass ich einer bin, der Böses tut. Und deshalb Kapitel 7, Vers 17, wo er diese Aussage zusammenfasst, so tue nun ich nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und schließlich Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das ist eigentlich eine niederschmetternde Analyse. Und wie du sagst, das hört der natürliche Mensch auf gar keinen Fall gern. Wir sind alle Sünder, schuldige Leute, in uns wohnt nichts Gutes. So ist es im Alten Testament, wenn wir es einmal so zusammenfassen, da ist der Mensch mit seinem bösen Herzen. Und Gott gibt ihm das gute Gesetz. Das muss immer wieder scheitern. Es muss immer wieder scheitern. Und deshalb ist von Anfang an, ihr könnt das schon im 2. Mosebuch, schon im 1. Mosebuch verfolgen, ja schon in der Geschichte von Kain und Abel spielt das ja eine Rolle, das Opfer. Dass Gott ein Opfer gebracht wird. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Gedanke. Zu was bringt denn der Mensch ein Opfer? Um Gott zu versöhnen für seine Sünde. Ja, wie geschieht das? Was geschieht hier? Es wird Blut vergossen im Sündopfer. Es gibt ja verschiedene Formen. Bei Kain und Abel ist wohl ein Dankopfer. Sie bringen das Beste von dem, was sie von Gott geschenkt bekommen haben, und bringen es ihm sinnbildlich dar, indem es verbrannt wird. Wichtig ist jetzt das Sündopfer. Da wird also ein Tier geschlachtet, das Blut vergossen. Und was soll dadurch geschehen? Genau das ist der entscheidende Gedanke. Nicht so, da bin ich mit meiner Sünde und Gott ist zornig über mich. Und jetzt muss ich den zornigen Gott beruhigen. Und er kann nur beruhigt werden durch Blut. Das Opfer ist in dem Sinn gar nicht so für Gott. Sondern das Opfer soll mir deutlich machen, was hier geschieht. Egal, ob das nun eine Taube ist, deren Blut fließt, oder ein Stier, oder eine Kuh, oder ein Lamm. Was hier geschieht, das müsste eigentlich mir geschehen. Ich habe mein Leben vor Gott verwirkt. Das Opfer, das Sündopfer soll mir deutlich machen, so müsste es mir gehen. Genau das Gleiche geschieht am Kreuz. Genau das Gleiche. Nicht ein zorniger Gott muss beruhigt werden. Das wäre ein furchtbares Gottesbild. Ein Gott, der nur dadurch zufriedenzustellen ist, dass Blut fließt und am Kreuz sogar das Blut seines eigenen Sohnes, nur dadurch schlägt er nicht zu. Nein, es geschieht stellvertretend. Ich müsste dort hängen, so müsste es mir gehen, so wie ich bin. Und Jesus erleidet das für mich, was früher zum Beispiel der Sündenbock oder die Kuh am großen Versöhnungstag gezeigt hat. So wie hier das Blut fließt, so wie der Bock in die Wüste gejagt wird, in die Ferne, das müsste an mir geschehen. Das heißt Stellvertretung. Das ist übrigens ein ganz anderer Gedanke. Die anderen Religionen, ich habe das mehrere Male miterlebt, den Tempeln Indiens, da werden bis heute ja diese Blutopfer gebracht. Und wenn man das einmal gesehen hat, wie da viele Tiere kommen und dann wird durch den Priester der Hals durchgeschnitten, bin ich ganz arg froh, dass ich kein Hindu-Priester bin, ich würde jedes Mal umfallen bei Blut. Und dann wird dieses Blut, dieses Tier genommen und wird auf die Götterbilder gespritzt, damit sie sich beruhigen. Und dann macht jeder von der Familie, nimmt von diesem Blut und streicht sich's über die Stirn. Dort sollen die Götter beruhigt werden. Der biblische Gott soll nicht zufriedengestellt werden, beruhigt werden, sondern er vergibt auch im alten Bund aus freier, unverdienter Gnade, aber so, dass mir bewusst wird, dass es Gnade ist, das geschieht nicht an mir. Das geschieht nicht an mir. Das geschieht stellvertretend für mich. Darum wird im Alten Testament das Opfer gebracht und darum, wir leben alle, jeder von uns vom Opfer Jesu Christi, weil das stellvertretend gebracht wurde. Und jetzt geschieht Versöhnung. Jetzt geschieht Versöhnung. Und Versöhnung, auch das heißt nicht, Gott ist jetzt zufrieden mit mir. Versöhnung heißt in seiner Grundwurzel Kadelake anders machen. Wer wird anders gemacht? Wer wird anders gemacht durch Jesu Kreuz? Wir, nicht Gott. Gott bleibt sich der gleiche. Anders gemacht werden wir. Das Kernwort und Hauptwort 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus? Das heißt, vertraut er ihm, glaubt er ihm, nimmt er dieses Opfer an, lässt es gelten für sich. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wir werden anders. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament, der Geist Gottes war immer da. Der war immer da. Und der Geist Gottes kam je und dann für bestimmte Aufträge und bestimmte Zeiten auf Menschen. Da heißt es immer wieder, und er wurde vom Geist ergriffen. Zum Beispiel ein Saul. Aber dann heißt es genauso deutlich und klar, bei der Sünde des Sauls, da wich der Geist von ihm. Und ein anderer Geist, ein böser Geist, ergriff Besitz von ihm. Im Alten Testament gibt es den Geist Gottes selbstverständlich. Die Dreieinigkeit Gottes ist immer da. Aber der Geist kann nicht bleibend wohnen, denn er hat kein Haus, kein reines Herz. Im Neuen Testament neue Kreatur. Und jetzt zieht der Geist Gottes in einem Menschen ein. Das ist das Entscheidende. Der Geist Gottes bleibt in dem, der Jesus Christus vertraut und ihn seinen Herrn nennt, bleibend. nicht ein ständiger Aus- und Einzug, bleibend. Darum können wir ganz ungeniert sagen, wir haben den Geist. Was tut nun der Geist Gottes? Was tut er? Denn Jesus hier sagt, er wird gesendet. Johannes 14, Vers 26. Das ist etwas ganz Wichtiges. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes ist keine freischwebende Größe, sondern der Geist Gottes ist der, der uns Jesus Christus groß macht. Es gibt keine Lehre, kein Bekenntnis vom Heiligen Geist ohne das Jesus-Bekenntnis. Geist und Jesus gehören untrennbar zusammen. Helmut, hast du einen 10-Mark-Schein da? Na, gib mir den bitte. Diesen 10-Mark-Schein. Dieser 10-Mark-Schein, da ist vorne einer mit der Schlappmütze drauf. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Vielleicht weiß der eine oder andere. Wie heißt er? Karl Friedrich Gauss. Karl Friedrich Gauss ist der, der einen mit Mathematik plagt, gell? Schlimm. Also, vorne ist dieser Mann drauf und hinten ist so, was ist das? Ein Zirkel. Ist ja egal. Auf jeden Fall, dieser 10-Mark-Schein ist vorne und hinten bedruckt. Wenn ich jetzt mein Privatgeld herstelle, kann man ja heute mit gutem kopieren, darf man nicht, kann man aber, und mache nur diese Seite und die andere lasse ich leer. Oh, vielleicht so eine halbblinde Verkäuferin in der Bäckerei, wenn ich das so nachhebe und so da eine Zahl, die rumdrehen, genau gucken, da sieht sie halt das mal und 10 Mark, dann nimmt sie es. Aber ich scheiße ja damit. Das ist Falschgeld. Wenn das alles bis auf die kleinste Einzelheit stimmt, alles, aber die Seite ist nicht bedruckt, ist Falschgeld.
Und wenn du bedruckt bist, ist auch falsch.
Ja, wenn ich es selber mache. Ist klar. Es kann eine ausgefeilte Lehre vom Heiligen Geist geben. Die stimmt bis in die kleinsten Kleinigkeiten. Die beruft sich auf viele Bibelstellen. Aber wenn die Jesusverherrlichung fehlt, diese engste Bindung an Jesus, Brüder und Schwestern, dann ist alle Geistesfülle Falschgeld. Alle Geistesfülle Falschgeld. Das ist ein erstes, ganz wichtiges Kriterium zum Erkennen. Ist es der Geist Gottes? Der Geist Gottes macht Jesus groß. Er wird's alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes tritt uns zuerst und zuletzt in der Schrift entgegen, in der Bibel. Alles, was über die Schrift hinausgeht und sagt, das hat mir der Geist geoffenbart. Das mag alles super stimmen, aber ist falsch. Das ist nicht der Geist Gottes. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. In vielen Gesprächen, gerade in letzter Zeit, habe ich das immer wieder so schlicht angewandt. Da sind wir in einer Gruppe zusammen, einer beginnt mit Zungenrede. Schön, das ist eine Geistesgabe. Da kann man unendlich viel drüber reden und Gott loben und preisen, dass er seine Gaben gibt. Und dann sage ich, Bruder, wir sind hier in der Gemeinde. Wo ist der, der das auslegt? Frage ich. Ist niemand da, kann niemand auslegen. dann sage ich, dann ist es nicht recht. Ja, warum? Ja, er muss nur die Bibel lesen. Das steht ganz eindeutig in 1. Korinther 14, ist Geisteszungenrede da, dann muss auch einer da sein, der es auslegt. Und dann soll der Bruder, wenn keiner da ist, soll er schweigen. Es gehört dann ins Kämmerlein. Das ist ein ganz einfaches Kriterium. Nimm die Schrift. Da kommen einige und sagen, lass uns heute Morgen unbedingt die Dämonen über Dettingen wegbeten. Das hört sich gut an, ist sicher auch etwas Wichtiges. Ich sage, gut, aber zeig mir zuerst, wo steht in der Schrift, dass man Dämonen wegbeten soll. Es gibt kein Bibelwort. Es gibt keins. Das hört sich äußerst fromm an, ist eine Praxis, den charismatischen Kreisen immer wieder geübt wird, hat aber keinen Anhalt in der Bibel. Ich sage nicht, dass das dann böse sei oder was, sondern ich sage, Achtung, da besteht große Gefährdung, dass andere Geister sich mit hineinmischen. Da greift das in charismatischen Kreisen um sich, dass man zum Beispiel so sagt, so und jetzt segne ich die Kinder, wenn sie in ihre eigene Veranstaltung gehen. Wo steht in der Bibel ein einziges Mal, dass ich einen anderen segnen kann? Ich kann ihn segnen im Namen Jesu. Das ist biblisch. Ich segne dich im Namen Jesu Christi. Leg seine Gnade auf dich. Das kann man. Aber ich kann nicht sagen, ich segne dich. Das geht nicht. Ich kann niemand segnen. Es gibt keine unmittelbare Übertragung des Geistes auf andere. Ich kann sagen, im Namen Jesu, das ist sein Tun, seine Vollmacht, sein Geschehen. Und er wird mir's dann auch, ich habe den Eindruck, es wird viel zu oft gesegnet. Er wird mir's dann auch zeigen, wenn das dran ist. Das sind alles so Kleinigkeiten zunächst, wo man sagt, das ist penibel. Nein, der Geist Gottes wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Das hat Jesus nie gelehrt, seine Jünger. Das lehrt das ganze Neue Testament nicht, das lehrt das Alte Testament nicht. Ich könnte segnen. Ich kann Segen zusprechen im Namen Jesu oder im Namen des dreieinigen Gottes, aber anders nicht. Er wird euch, das ist die entscheidende Stelle, er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Der Geist geht nicht über die Schrift hinaus. Wir haben schon zwei ganz wichtige Maßstäbe. Noch einmal, der erste Maßstab, der Geist macht Jesus groß. Nicht Menschen. Nicht Menschen. Eine Geistverkündigung, ein Geistesleben ohne Jesus ist Falschgeld. Zweitens, der Geist ist gebunden an das biblische Wort. Prüfe das. Prüfe es ganz streng am biblischen Wortlaut. Und wenn es da nicht steht, dann ist so nicht richtig. Natürlich muss man dazu die Bibel kennen. So steht es auch in Johannes 16, wir kehren zu diesem Kapitel zurück, Vers 13, wo Jesus das noch einmal betont. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und jetzt, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er unter euch verkündigen. Nicht aus sich selber. Nicht aus sich selber, sondern was er hören wird. Und da stehen wir wieder bei Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Hören. Der Geist und Jesus, der Geist und das Jesuswort gehören untrennbar zusammen. Auch wenn es hier steht, und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Das heißt nicht, er geht über das Wort hinaus, sondern er schließt uns das prophetische Wort auf. Das ist übrigens genau bei Jesus zu beobachten. Die Jesus-Predigt, was er sagt, der irdische Jesus, ist eingebettet und gegründet im biblischen Wort. Da gibt es zum Beispiel für die Prophetie eine ganz eindeutige Linie. Wer Matthäus 24 liest, kann es eigentlich nicht verstehen ohne Daniel 7. Die prophetische Verkündigung Jesu wurzelt im Danielbuch. Der Daniel ist der, der den Geist bekommen hat für diese Aufgabe, den Bogen zu schlagen, zu zeigen, was Gott für ein Heilsziel hat, bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Ist der Einzige im Alten Testament, der diesen Gesamtbogen hat. Der Einzige, der klar und eindeutig zum Beispiel von der Auferstehung redet. Da gibt es diese Linie. Daniel 7, Matthäus 24 und dann das Buch der Offenbarung. Das ist ja dann die endgültige Jesus-Verkündigung, die Christus-Verkündigung. Es ist ja nicht die Offenbarung des Johannes, sondern die Offenbarung Jesu Christi, die er von seinem Vater empfangen hat und durch einen Engel dem Johannes mitteilt, damit er es uns weitersagt. So geht die Linie. Das heißt, was zukünftig ist. Der Geist Gottes schließt auf, selbst in Jesus ist er wirksam und gibt ihm die Verkündigung, das Wort. Und Johannes 16, 14 wird es noch einmal betont von Jesus, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Nicht aus sich selber, der Geist und das Wort. Und jetzt verstehen wir auch, was wir letzten Dienstag aus 2. Timotheus 3, Vers 16 gelernt haben. Wie heißt das Stichwort? Da ging es um die Inspiration. Theopneustos, Geist eingehaucht, von Gott eingehaucht. Genau das meint es. Ich halte fest in diesem ersten Durchgang, erstens, der Geist Gottes ist eins mit dem Vater und dem Sohn. Keine freischwebende Größe. Zweitens, der Geist Gottes ist die Gegenwart des dreieinigen Gottes bei uns heute. So wie Jesus leiblich gegenwärtig war in diesen 33 Jahren seines irdischen Lebens, so wie Gott selber leiblich gegenwärtig war im Paradies und nachher noch dem Abraham zum Beispiel begegnet ist, so ist nach Jesu Kreuz und Auferstehung der Geist Gottes leiblich hier, allerdings unsichtbar, aber wesentlich, wirklich, leiblich hier bei uns. Drittens, der Geist Gottes ohne Jesus ist Falschgeld. Er macht immer Jesus groß. Es gibt deshalb biblisch kein Gebet zum Heiligen Geist. Es gibt das Gebet zu Gott dem Vater. Es gibt das Gebet im Namen Jesu. Aber es gibt biblisch kein Gebet zum Heiligen Geist. Es gibt den Ruf, komm, Heiliger Geist, aber kein Gebet zum Heiligen Geist. Ich kann nicht beten, Heiliger Geist, behüte mich jetzt. Das ist nicht biblisch. Herr Jesus Christus, behüte mich. Und er tut das durch die Gegenwart seines Geistes. Und vierter Satz. Der Geist ist eins mit dem Vater und dem Sohn. Der vierte Satz, der Geist macht Jesus, der dritte, er macht Jesus groß. Der vierte Satz, er nimmt das, was er sagt und tut von Jesus. Es gibt nichts darüber hinaus. Das Wort Geistesfülle heißt nicht, es gibt ein Mehr als das, was in der Bibel steht. Das heißt nicht. Jetzt bleiben wir. Zweitens, der Geist steckt auf. Wir bleiben Johannes 16, jetzt Vers 8. Und wenn er kommt, der Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Jetzt reden wir vom Werk des Geistes, von der Fülle des Geistes, was er tut und wirkt. Er wird, wichtig jetzt, wem? Der Welt die Augen auftun. Der Geist Gottes ist nicht nur, ich sag's mal, innerbetrieblich für die Gemeinde Jesu Christi. Der Geist Gottes wirkt hinaus in diese Welt. Er wird der Welt die Augen auftun. Wörtlich steht hier, er wird sie überführen. Das kommt aus der Gerichtssprache. Da steht einer vor Gericht und jetzt werden die Beweise vorgeführt, sodass er schließlich gestehen muss, ja, er wird überführt. Der Geist Gottes handelt gegenüber der Welt als Staatsanwalt. Ich sage gleich dazu, für Christen ist er Anwalt. Tröster heißt ja, Ermunterer, Zusprecher, Förderer. Gegenüber der Welt als Staatsanwalt. Er weist jemand Schuld nach, die der nicht zugeben will. Und zwar über die Sünde, Vers 9, dass sie nicht an mich glauben. Da wird einmal biblisch das ganz kurz zusammengefasst, was Sünde ist. Sünde ist Unglaube. Die Grundsünde heißt, ich vertraue nicht Jesus. Das ist die Grundsünde. Der Unglaube ist die Grundsünde. Denn es kann keine Sünde geheilt werden ohne Jesus. Wer sein Opfer ablehnt, der bleibt im alten Herzen. Das wird der Geist Gottes, das tut er. Er tut Menschen darüber die Augen auf, dass sich ihr Leben entscheidet an Jesus. Er wird zweitens der Welt die Augen auftun über die Gerechtigkeit. Nämlich, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Die Gerechtigkeit Jesu Christi wird ja gerade erwiesen an Kreuz und Auferstehung. Jetzt ist deutlich, das ist unsere Gerechtigkeit. Wir sagen es ja ganz kindlich, Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, mit dem kann ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werd eingehen. Nicht meine Taten, nicht mein Wesen, nicht meine Art, sondern Christi Blut und Gerechtigkeit. Das heißt, der Geist Gottes zeigt dem Menschen, darauf kommt es an, dass du Christi Opfer für dich gelten lässt. Daran hängt alles, dass du auf ihn vertraust. Und er wird die Augen auftun über das Gericht, ganz verheißungsvoll, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Dass der Satan nicht mehr die alleinige Macht hat. Er hat nur noch Macht auf Zeit. Das sind die drei wichtigsten Grundsichten, die der Geist Gottes schenkt. Erstens, an Jesus hängt alles. Zweitens, an seinem Opfer hängt alles. Drittens, der Satan ist nicht mehr Herr dieser Welt. Wie wird er der Welt die Augen auftun? Was denkt ihr? Wie tut das der Geist Gottes? Ja, wenn es hier heißt, er wird der Welt die Augen auftun. Wie handelt er an der Welt? Wie? Ja, ich frage jetzt nach dem ganz Praktischen. Kommt da irgendwann regnet es über die ganze Welt und jeder Mensch durch die Regentropfen erkennt das oder kommt ein Nebel oder wie geht das? Wie wird der Geist der Welt die Augen auftun? Durch die Verkündigung des Wortes. Er gebraucht uns als Geisterfüllte dazu. Das gleiche Wort kehrt doch wieder bei Jesus. Geht hin in alle Welt und verkündige das Evangelium aller Kreatur. So tut der Geist die Augen auf. Durch das verkündigte Wort. Und Verkündigung beginnt in dem persönlichen Zeugnis von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Das kann auf vielfältigste Art geschehen, aber es ist immer so, dass es das Wort Gottes ist, das Menschen überführt und trifft. Ob das durch ein Traktat ist, ob das durch ein Buch ist, ob das durch eine Radiosendung ist, ob das durch eine Predigt ist, ob das im Hauskreis, im Gespräch über die Bibel ist, es ist immer so, so wird der Geist der Welt die Augen auftun, dass er das Wort Jesu Christi benutzt. Und wir sind Träger dieses Wortes, Weiterträger. Weiterträger. Das hat mich einmal ganz tief gepackt. Wir hatten in den 80er Jahren, als ich Vorsitzender von Licht im Osten war, eine große Sendung mit Bibeln. Es waren über 10.000 Stück. Und diese Bibelsendung wurde abgefangen an der sowjetischen Grenze. War damals, haben wir zunächst gedacht, wir haben das nicht verstanden, ist ein großes Unglück. 10.000 Bibeln, die Gemeinde jetzt dringlich benötigt. Weg, verloren. Die sowjetischen Behörden haben mit diesen Bibeln Folgendes gemacht. Sie haben es einer großen Toilettenpapierfirma zur Verfügung gestellt. Diese 10.000 Bibeln. Und die haben zusammen mit Altpapier Klorollen produziert. Aber so produziert, dass ganze Bibelseiten erhalten geblieben sind. Und nun wurde plötzlich ab einem bestimmten Zeitpunkt in der ganzen Sowjetunion tauchten Klopapierrollen auf, in denen immer wieder Seiten von der Bibel drin waren. Es hat damals, es war 1987, in der Sowjetunion eine Erweckung gegeben. Wir hatten schon damals ja geheime Radiosender, wo die Post dann in diesen Monaten, solange diese Toilettenpapierrollen in Gebrauch waren, aufs 50-fache angestiegen ist. Der Geist tut der Welt die Augen auf. Und wenn er es tut, durch Toilettenpapier. Gott hat viel Wege und Weisen, der Welt die Augen aufzutun. Wir haben damals nur gestaunt. Nur gestaunt. Der Geist deckt auf. Brüder und Schwestern, das ist Leben in der Fülle des Geistes. Der Geist deckt Sünde auf. Das ist sein bleibendes Werk. Das ist sein bleibendes Werk. Und das tut er nicht nur an der Welt, sondern auch bei dir und mir. Der Geist deckt Sünde auf. Der große Unterschied. Drück's mal verkürzt aus, der große Unterschied zwischen der Welt und der Gemeinde. Der Weltmensch, da heißt es immer noch, die Sünde wohnt in mir. Der neue Mensch hat das neue Herz, aber die Sünde versucht mit allen Möglichkeiten wieder in mein Leben einzudringen. Ich bin im gleichen Zustand wie Adam und Eva im Paradies, wenn ich an Jesus glaube. Ich habe ein neues Herz, aber die Sünde versucht mich von außen und findet immer und immer wieder Eingang in meinem Leben. Und das zeigt mir der Geist Gottes. Halt! Ich möchte es nochmal an diesem Beispiel deutlich machen. Ich habe da hinterm Haus, jetzt nicht mehr, aber lange Zeit, ein Rosenbeet. Sie sah immer gräulich aus. Ich war froh, dass hinterm Haus war. Aber manchmal hat mich der Rappel gepackt und ich bin runter und hab dieses Beet gerichtet. Das hat nachher picobello ausgesehen. Echt schön. Die Rosen geblüht, sauber, alles Unkraut weg. Wunderschön hat es ausgesehen. Nach einer Woche, da wuchs da schon wieder Unkraut. Meine Frau hat manchmal gesagt, hast du jetzt sauber raus da? Doch, doch, ich habe bis auf die Wurzeln, ich habe alles rausgemacht. Das Beet war sauber, aber drumherum ist der große Pfarrgarten die Wiese. Und da flogen die Unkrautsamen ständig und haben auf diesem schönen Beet Boden Nahrung gefunden und sind wieder gewachsen. Da muss man doch hinterher sein. Mindestens jede Woche einmal. So ist es mit uns Christen. Wir haben ein neues Herz. Aber wir leben, so sagt der Apostel Paulus, im Leibe dieses Todes. Mit aller Versuchlichkeit. Und da findet die Sünde immer und immer wieder Einfallstor. Und wenn ich nicht mich reinigen lasse, dann setze ich das fest, dann wächst es auf, dann verwildere ich wieder. Dann verwildere ich wieder. Der Geist Gottes deckt auf. Zeigt uns, das ist Geistesfülle. Der hat die Fülle des Geistes, der das zugibt. Ich bin ein Versuchlicher. Ich sündige immer wieder. Wie sagt der Johannes? So wir sagen, wir haben keine Sünde. So betrügen wir uns selbst und jetzt. Und die Wahrheit ist nicht in uns, der Geist der Wahrheit. Lang vor all dem, wo man sagt, ist Geistesfülle, wenn ich da mit hoch erhobenen Händen und bewegt und mit allen Emotionen bete und alles kann und alle Gaben hätte. Aber wenn der Geist mir nicht immer wieder aufdeckt, wo Sünde sich bei mir breit macht, wo sie sich einnistet, dann lebe ich nicht mehr in der Geistesfülle. Der Geist ist der große Aufdecker. Daran erkenne ich, dass ich den Geist Gottes habe, dass ich mir nicht einbilde, ich sei schon recht. Dass ich nicht sage, mir kann niemand was nachsagen. Dass ich mich nicht zurückziehe auf den Satz, ich lebe nach dem Motto, tue recht und scheue niemand. Sondern daran erkenne ich, dass ich den Geist Gottes habe, dass ich kommen muss und sagen, hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wäre. Und das bleibt in meinem Leben, das bleibt in meinem Leben. Solange ich im Leibe dieses Todes bin, wird die Sünde, wird der Satan immer und immer wieder versuchen, in meinem Leben anzusetzen, mich zurückzuerobern. Und in dem Moment, wo ich sage, jetzt habe ich keine Sünde mehr, dann hat er gewonnen. Dann hat er gewonnen. Ihr kennt die kurze Geschichte, diese junge Frau kommt zu ihrem Seelsorger und sagt, jetzt habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gesündigt. Und dann schaut er sie an und sagt, ist aber schade. Und jetzt ist sie völlig perplex. Sie hat erwartet, dass er sie lobt und sagt, das ist er. So weit habe ich es noch nicht. Und dann sagt sie, warum ist das schade? Dann sagt er, weil sie dann seit 2 Jahren eigentlich keine Christen mehr sind. So wir sagen, wir haben keine Sünde. So betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, na, so ist halt. Sondern wo der Geist Gottes aufdeckt in unserem Leben, da gibt er zugleich auch seine Kraft, damit wir Sünde überwinden. Aber wie viel ist das? Wenn man meint, mit dem sei man fertig, dann merkt man plötzlich, doch, ich bin immer noch versuchlich an dem. Immer noch. Es ist unvergesslich, ein gestandener Gottesmann, viele Jahre großen Segen im Reich Gottes, als ich begonnen habe damit, der Reisetätigkeit auch im Ausland damals, Indien zum Beispiel und besonders, dann hat er mir gesagt, Heiko, pass auf. Dann sage ich, ja, warum? Er sagt, da weißt du, das ist noch einmal etwas ganz anderes, wenn du ganz weg bist und fremd bist. Dann lernst du dich ganz anders kennen. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Dann sagt er mir, ich erzähle dir's, sag dir's ganz praktisch. Da kommst du abends, warst jetzt 14 Tage auf einer gesegneten Missionarskonferenz, hast das Wort ausgelegt und jetzt bist du auf dem Rückflug. Und am Abend vorher bist du noch im Hotel in der Hauptstadt, bevor der Flug startet und willst noch kurz raus und Luft schnappen. Und dann flüstert dir der Portier zu, hören Sie, ich habe zwei ganz junge Mädchen. Wären Sie interessiert? Der hat gesagt, glaub nicht, dass du das leicht wegsteckst. Glaub's nicht. Wer da steht, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Du denkst, ja, ja. Niemand kennt mich, niemand sieht mich. Da dringt es plötzlich auf einen ein. Wir sollten nie denken, wir hätten das alles unter den Füßen. Gar nie. Und es sind ganz besonders drei Bereiche, an denen der Satan es immer wieder probiert, weil das Grundbereiche unseres Lebens sind. Das ist einmal die Sexualität. Auch und gerade bei ganz frommen Leuten. Bei ganz frommen Leuten. Er versucht's. Bei dem frommen David, ganz dem Herrn ergeben, steigt zur stillen Zeit zum Abendgebet auf den Dach seines Palastes, beginnt mit der Anbetung Gottes und dann sieht er die Bathseba. Ist ganz allein dort oben. Und plötzlich ist die ganze Andacht weg. Und der fromme David wird zum Ehebrecher und Mörder. Das ist der eine große Bereich. Der zweite Bereich, man kann es genauso nüchtern sagen, ist das Geld. Das Geld. Das Geld ist ein Götze, hat eine ungeheure Macht. Da wird es immer und immer wieder probieren. Es ist wieder die Zeit der Steuererklärung. Das Geld. Ein lieber, frommer, guter, freundlicher Bruder, der sagt, du, ich fahr dich. Ich hatte damals eine Bibelwoche, es waren ungefähr 150 Kilometer eine Strecke, dann musst du nicht selber so lang fahren. Wir sind losgefahren und dann, wie gesagt, nach einer Weile, ich muss aber jetzt tanken. Gut, sind wir an die Tankstelle gefahren, ich habe voll getankt. Er sagt, komm noch, ich zahle. Lieb von ihm, nett. Und dann höre ich ihn, wie er an der Kasse sagt, ach bitte stellen Sie doch die Rechnung über Diesel aus. Sag nichts. Wir sitzen im Auto, dann sage ich, ja du Karl, es war doch super. Wieso brauchst du eine Rechnung über Diesel? Er sagt, da weißt du, ich habe in meiner Firma lauter Dieselfahrzeuge. Und da kann ich die Rechnungen einreichen und abschreiben. Da gibt es ja jetzt 101 Argument, der Staat ist sowieso blöd, zieht uns Geld überall aus der Tasche, das ist ungerecht und so. Wieso soll ich nicht so kleine Möglichkeiten nutzen? Da fängt es an. Fängt es an, dass das Geld seine Macht entfaltet. Und der dritte Bereich, ich denke, das ist wahrscheinlich der schwierigste, das ist der Bereich unserer Ehrsucht. Da packt er uns ganz arg schnell. Ganz arg schnell. Dass der mir das wichtig ist. Wie komme ich raus? Das kann man oft ganz fromm verbrämen. Ich erzähle es immer wieder an dem Beispiel. Sonntag, Gottesdienst vorbei, wir kommen heim. Meine Frau kocht, ich sitze in der Küche. Sagt sie, Mensch, heute hat der Kirchenchor gut gesungen. Stimme ich zu und sage, jawohl, heute hat der Kirchenchor wirklich gut gesungen. Jetzt horche ich natürlich. Nix, die kocht weiter. Da denke ich, ja, wie? Ich habe doch gepredigt. Wo war denn die Frau? Kein Wort zur Predigt. Sie sagt nichts. Ich werde innerlich sauer und denke, ist ja komisch. Sie eine Stunde lang im Gottesdienst und bringt nichts anderes mit, als der Kirchenchor hat gut gesungen. Sie könnte ja auch wenigstens sagen, die Predigt war auch gut. So, schon hat er mich, schon hat er mich. Und der ganze Segen für mich selber ist futsch. Ich muss gehen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Das sitzt alles noch, das kommt so unvermerkt an mich. Ich kann dich nur bitten, vergib mir und mach mich frei davon. Befreie mich von meiner Ehrenkäsigkeit. Wir kennen das alle. So, jetzt machen wir Pause und dann der dritte Teil, der Geist begabt, die Geistesgabe. Unser erster Teil heute Abend war der Geist und Jesus. Der zweite Teil, der Geist deckt auf. Jetzt der dritte Teil, der Geist begabt. 1. Korinther 12, Schlüsselvers zu diesem Ganzen, was Paulus jetzt über die Gaben des Geistes sagt, Vers 3, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wird erkannt am Jesusbekenntnis. Einen Herrn heißen, Kyrios, das ist der alttestamentliche Gottestitel. Eigentlich müsste man sagen, Jesus Gott nennen. Jesus verfluchen, das tun zum Beispiel die Juden. Mit ihrer Schrift, 5. Mose 21, Vers 23, verflucht ist, wer am Holze hängt. Für sie ist mit dem, dass Jesus am Kreuz stirbt, erwiesen, dass er ein Verfluchter ist. Verflucht heißt er getrennt von Gott, der Finsternis zugehörig. Ist ein ungeheuer hartes Urteil, aber deutliches über Israel. Das sollten wir hören heute in der Debatte, brauchen Juden Jesus. Ist Judenmission biblisch? Wer Jesus von Gott trennt, ihn sogar dem Reich des Bösen zuordnet, der hat nie und nimmer den Geist Gottes. Das belastet unser Gespräch mit dem Islam. Das gibt's nicht, dass wir hier bruchlos einfach sagen können, ja, das ist der gleiche Gott. Das stimmt nicht. Er sagt, Jesus sei der Gott, der Sohn Gottes. Das heißt, wie Gott, der sei des Todes schuldig. So sagt der Moslem, so steht es im Koran. Daran wird der Geist Gottes erkannt, dass ich sage, Jesus ist Gott. Jesus ist der Herr, Jesus ist mein Herr. Der hat den Heiligen Geist. Es gibt zunächst kein anderes Kennzeichen. Und ich sage sogar noch mehr, es braucht nicht mehr für das, dass ich gewiss bin, ich habe den Geist Gottes, ich bekenne Jesus Christus, der Sohn Gottes ist mein Herr. Dieser Geist wohnt in mir, ist bleibend da. Er zieht nicht aus und ein. Der Geist wohnt in uns. Allerdings, es ist ein Unterschied, ob der Geist, sage ich mal vorsichtig oder zugespitzt, nur wohnt in mir oder ob er auch wirkt. Denn der Geist Gottes arbeitet nie mit Zwang, mit Gewalt. Der Geist wohnt in mir, aber darf er auch wirken? Darf er mein Leben umgestalten? Darf er durch mich, lasse ich das zu, hinaus zu anderen wirken? Das ist die Frage, die uns als Christen in ganz besonderer Weise umtreibt. Nicht mehr die Frage, habe ich den Heiligen Geist? Die ist entschieden. Ja, ich bekenne Jesus, ich gehöre zu ihm. Aber jetzt kommt die andere Frage. Darf der Geist in mir seine Kraft entfalten? Darf er mich umgestalten? Das tut er nicht zwangsweise. Er wird immer und immer wieder in mir reden und sagen, du, das mit deinem Stolz, ich würde längst gern das verändern bei dir. Lässt du es denn verändern? Er tut es nicht zwangsweise. Das darf ich bitten und sagen und das bekennen, Herr Jesus Christus. Dein Geist deckt mir das auf, wo da in meinem Leben noch so viel hereinwirkt und Altes da ist. Ich bitte dich, dass du in der Kraft deines Geistes mich veränderst. Gerade an diesem konkreten Punkt. Das ist also der Vorspruch, der entscheidende Vorspruch. Der zweite, den der Apostel Paulus sagt, es gäbe jetzt viel zu sagen, aber ich mache das jetzt konzentriert. Wenn es um die Gaben des Geistes geht, die dienen zum allgemeinen Nutzen. Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das heißt, die Gaben des Geistes sind kein Selbstzweck. Die Gaben des Geistes sind immer Dienstgaben. Sie stellen uns hinein in den Dienst in der Gemeinde und an der Welt. Die Gaben des Geistes sollen nicht uns erhöhen. Was ist das für ein großer Heiler? Nein, die Gaben des Geistes sind gegeben für die Auferbauung der Gemeinde. Und jetzt in Vers 8 kommen ja diese Gaben. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Alle die Gaben, die hier kommen, in 1. Korinther 12, sind Baugaben. Gaben zur Auferbauung der Gemeinde. Zu reden von der Weisheit, das meint eigentlich praktische Anleitung zum Leben im Glauben. Ist wichtig, dass das in der Gemeinde da ist. Es gibt der Geist Gottes, dass wir einander Anleitung geben können zum praktischen Leben im Glauben. Einem anderen zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. Die Gabe der Erkenntnis, das heißt geistliche Leitlinien für die Gemeinde ziehen, Planung, Gemeindeaufbau. Erkenntnis, Voraussicht, Umsicht, die ist oft mit der Gabe, zum Beispiel der äußeren Gabe, Schriftstellerei, dass ich das niederschreiben kann, Organisationstalent verbunden. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Das ist jetzt nicht der Grundglaube gemeint, der bekennt, Jesus ist Gott, er ist mein Herr, sondern Glaube, das meint hier, ein Mit Mitziehendes, andere mitziehende, wagemutiges Vertrauen. Das braucht es in der Gemeinde. Wir sind ja an manchen Stellen so zögerlich und dann kommt einer und sagt, kommt, macht mit. Ich denke, wir sollten das wagen, wir tun diesen Schritt. Es war damals eine bewegende Versammlung am Ende der 60er Jahre, als die Brüder und Schwestern zusammensaßen. Und es ging um die Frage, wie kann man in unserer Kirche in der jetzigen Situation, in der Ausbildung der Pfarrer, wie kann man da ein Zeichen setzen und einen Schritt tun, der wirklich weiterbringt? Dann waren viele und viele Stimmen und dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, wir sollten es einfach jetzt wagen und miteinander ein Studienhaus gründen. So ist Albrecht Bengelhaus entstanden. War ein einziger, der ungefähr 30 andere mitgezogen hat. Das ist die Gabe des Glaubens. Ein wagendes, anderes, mitziehendes Vertrauen. Baugaben. Jetzt einem anderen die Kraft, gesund zu machen in dem einen Geist. Das gibt es, ist Geistesgabe, damals wie heute. Es geschieht unter uns. Allerdings ist diese Gabe in besonderer Weise, die außerordentlichen Gaben sind auch außerordentlichen Gefährdungen ausgesetzt. Die Gabe, gesund zu machen, zu heilen, verträgt keine Sensation. Das sage ich immer wieder, das ist mein Haupteinwand gegen vieles, was da heute praktiziert wird. Zeigt mir eine einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus einen Heilungsgottesdienst anbietet. Zeigt es mir. Es gibt es nicht. Sondern es heißt, sie brachten zu ihm. Der hat sich hingestellt und in Kapernaum ausgerufen, heute Abend ab 7 Uhr Heilungsgottesdienst. Nein, er hat gepredigt das Wort in Vollmacht und dann brachten sie zu ihm. Ich denke, da liegt ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich kann nicht einen Heilungsgottesdienst anbieten, den gibt's von der Schrift her nicht, aber ich darf, wenn Menschen in ihrer äußeren und inneren Not kommen, in der Vollmacht des Geistes handeln, wenn ich diese Gabe habe. Das ist ein großer Unterschied, wenn wir in Indien, da ist das selbstverständlich, ganz selbstverständlich, wenn unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste aus sind, dann kommen Menschen nach vorne und treten vor einen hin und der eine steht dann so da und ich habe immer einen Übersetzer bei mir, damit ich ihn verstehe und ich frage, was fehlt dir? Und er sagt, ich habe so ein Stechen auf der Brust. Und dann können wir handeln, nach dem biblischen Wort, nach Jakobus 5 zum Beispiel. Und der Herr bestätigt dieses Handeln. Aber wir laden nicht ein zu Gottesdiensten, wo geheilt wird, sondern Menschen kommen in ihrer Not. Es war mir sehr bezeichnend. Ich habe das immer wieder erzählt, wie gewaltig die Taten des Herrn in Indien sind. Offensichtlich. Nun fragt mich gleich einer, welche besondere Geistestaufe gibt es in euren Gemeinden? Keine. Keine. Es gibt keine Lobpreisgottesdienste in unserem Stil, sondern es gibt eine ganz schlichte, direkte, klare Jesusverkündigung. Und dort kommt die Vollmacht her. Und der Herr handelt daraufhin. Sie brachten zu ihm. Das ist nicht Selbstzweckthema, sondern das gehört unter Markus 16, die Zeichen aber, die folgen werden. Nicht umgekehrt. Einem anderen die Gabe, die Kraft, Wunder zu tun, gebrauchen lassen zu großen Taten. Es gibt es. Es ist da, es ist gegenwärtig. Einem anderen prophetische Rede, das meint nun nicht nur Zukunft anzusagen, sondern in eine konkrete Situation hinein aufdeckend reden können. Wir bezeichnen das auch mit dem Begriff der Seelsorge, ist ja wichtig, ist ganz wichtig. Wenn da jemand kommt und bittet um Hilfe, oft kann er ja sein Problem, das er hat, im Grund gar nicht richtig formulieren. Und wenn da einer da ist mit dieser Gabe, dass ihm der Geist Gottes den Durchblick schenkt, dort sitzt es bei ihm, dann kann er dort hineinreden. Das ist ganz wichtig in der Gemeinde. Einem anderen die Gabe, Geister zu unterscheiden, ist wohl eine der entscheidenden Gaben, die wir heute brauchen. Bei dem, was alles auf dem religiösen Markt herum schwirrt. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist eng gebunden an das biblische Wort. Da liegt nämlich der Maßstab. Und schließlich die Gabe der Zungenrede und sie auszulegen. Das ist ein Teil dieser Gaben. Ich verweise ungern auf eigene Bücher, aber heute Abend möchte ich es an einer Stelle tun. Dieses Büchlein Originale Gottes, erschienen im Liebenzeller Verlag. Originale Gottes, eine Gemeinde entdeckt ihre Gaben. Wir haben in Dettingen ja ein halbes Jahr lang über diese Fragen intensiv gearbeitet. Ich habe selber jetzt in der Vorbereitung auf diesen Abend nachgelesen, es lohnt sich. Es lohnt sich echt. Dass man dort einmal das mitvollzieht, was wir in 10 Abenden da miteinander erarbeitet haben. Originale Gottes, eine Gemeinde entdeckt ihre Gaben. Wichtig ist bei diesen ganzen Fragen der Begabung, der Geistesgaben, es geschieht nicht isoliert, sondern innerhalb der Gemeinde aneinander, miteinander und füreinander. Im Neuen Testament werden 5 Arten von Gaben des Geistes genannt. Einmal die Leitungsgaben. Apostel, Hirte, Vorsteher, Ältester sind Gaben. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Da wird man nicht dazu gewählt, dann muss man es können, sondern es sind Geistesgaben und in der Gemeinde, dass wir das aneinander erkennen, welche Gabe hast du. Ich bin überzeugt, Brüder und Schwestern, da liegt bei uns ein großer Mangel. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt durch die Reihen ging und jeden Einzelnen fragen würde, welche Geistesgabe hast du? 90% würden stammeln. Ja, weiß jetzt, könnte ja sein und möchte mich nicht groß machen, ich bin demütig. Und in einem jeden offenbart sich der Geist mit seinen Gaben. Es ist entscheidend wichtig für dich und mich, dass du deine Gaben kennst. Es ist wichtig. Es gibt keinen, der zu Jesus gehört, der keine Geistesgabe oder Gaben hätte. Das muss man wissen. Wie kann ich das erkennen? Ich kann es erstens erkennen, das ist der häufigste Weg, dass andere es mir sagen. Das soll ich dankbar annehmen. Dass andere es mir sagen. Ich kann zweitens an dem erkennen, dass ich es, sage ich einmal abgekürzt, mit Freuden tue. Die Gabe der Schriftauslegung, wenn einer jedes Mal, wenn er eine Andacht oder eine Predigt zu halten hat, kurz vorm Herzinfarkt steht, dann ist es äußerst wahrscheinlich, dass das nicht seine Gabe ist. Das kann nicht sein. Sondern, dass er das gern tut. Nicht aus der Frage der Lust, da gibt es viel Anfechtung und Zittern dabei, auch gerade bei der Predigtgabe, aber er tut es gern. Und das Dritte daraus, wenn ich und wie ich meine Gabe einsetze, es wächst Frucht draus. Beruhigt euch nicht zu schnell mit dem Satz, Frucht sieht man immer erst in der Ewigkeit. Der ist nicht recht. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich muss nicht ständig krampfhaft danach suchen irgendwie, aber das wird sich ergeben. Es wächst Frucht raus. Wenn einer meint, er hätte die Gabe der Schriftauslegung und wenn er beginnt zu predigen, sitzen 100 da, wenn er fertig ist, noch 3, dann ist die Frage, ob er diese Gabe hat. Dann ist die Frage. Es wächst Frucht draus. Die zweite Art von Gaben, die haben wir eben gesehen, sind die Baugaben zur Auferbauung der Gemeinde. Die dritte Art von Gaben sind besondere Dienstgaben. Da gehört zum Beispiel dazu, Barmherzigkeit tun. Das wissen wir, was das heißt. Das nennt man Diakonia, das, was Jesus sagt, wer hat die Barmherzigkeit getan an dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Samariter, der ihm die Wunden verbunden hat, auf den Esel gesetzt, zum Wirt gebracht und ihn gesagt, verpfleg ihn. Das ist Barmherzigkeit tun. Einen Menschen in seinen konkreten Nöten gern begleiten. Da gehört zum Beispiel die Gabe auch des Gebens dazu. Brüder und Schwestern, das ist eine Geistesgabe. Das Geben. Dass ich gern gebe. Das wirkt der Geist Gottes in uns. Ich gern gebe, da kommt dieser junge Mann regelmäßig einmal im Jahr, mir fallen jedes Mal schier die Augen aus dem Kopf und bringt Tausende von Mark und hat genau aufgelistet, dort und dort und dort und dort, gibt es bitte weiter. Er gibt nicht nur den Zehnten, sondern für ihn ist das selbstverständlich. Er gibt die Hälfte von allem, was er hat, gern und freut sich drüber. Seine Geistesgabe. Da gehört zum Beispiel auch, das ist eine Geistesgabe, gastfrei zu sein. Das kann nicht jeder. Kann nicht jeder. Einem Bruder, der hat die Geistesgabe der Gastfreundschaft, der lädt hin zu Kunz ein und andere haben mal so gesagt, der Bruder hat noch eine zweite große Geistesgabe, die ist seine Frau, die kocht so gut. Besondere Dienstgaben. Dann gibt es Sieggaben. Dazu gehört, was wir hier gesehen haben, Glaube, Wunder, Heilung und auch die Gabe der Dämonenaustreibung. Für diese Gabe der Austreibung der Dämonen, da muss man besonders genau in der Schrift lesen. Das ist eigentlich keine Einzelgabe, das soll zu zweit geschehen. Zu zweit geschehen. Auch die, gerade die mit diesen Sieggaben, gehören in besonderer Weise hineingenommen in die Gemeinde und nicht herausgestellt. Wer Leute mit solchen Sieggaben in besonderer Weise ständig herausstellt, unterwirft sie auch ganz besonderen Versuchungen. Sie gehören hineingenommen. Die Geistesgabe, Die Sieggaben sind in besonderer Weise verbunden mit der Demut. Und schließlich als fünftes die Lobgaben. Darunter rechnet das Neue Testament die Zungenrede, die Auslegung der Zungenrede, die Leidensbereitschaft für Jesus, seine Geistesgabe. Es gilt auf jeden Fall, die Gaben des Geistes sind bis heute unter uns da. Wir sollen und dürfen uns nach diesen Gaben ausstrecken und wir sollen's und dürfen's für uns erkennen. Wer von sich sagt, er habe keine Gabe, er sei nicht begabt, der macht seinem Herrn Schande. Der macht seinem Herrn Schande. Nehmt einmal in euren Hauskreisen, in euren Gruppen euch wirklich den Mut und die Zeit, dass ihr untereinander mit dem Thema euch beschäftigt, was haben wir für Geistesgaben. Das ist wichtig. Allerdings, und das ordnet das ein, die Geistesgaben ohne die Geistesfrucht, die zerstören in der Regel. Strebt nach den größeren Gaben, heißt deshalb ein Schluss, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und jetzt kommt das Hohelied der Liebe. Die Liebe ist die größte unter ihnen, weil ohne die Liebe kommt nicht einfach dazu, sondern die Liebe ist die Quelle. Und Liebe heißt biblisch Agape, das ist eine Form der Liebe, die der natürliche Mensch nicht kennt. Agape heißt nämlich hingebende, sich selbst aufgebende Liebe. Das, was Jesus gelebt hat. Und zum ersten Mal kommt das in Johannes 13, Vers 34. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe, Agape untereinander habt, dass einer sich für den anderen gibt, ist übrigens biblisch die eheliche Liebe bei Christen. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus auch geliebt hat, die Gemeinde, und hat sich für sie gegeben. Der Ehe gibt es verschiedene Arten von Lieben, angefangen von der erotischen, sexuellen Liebe über die gefühlsmäßige Liebe, aber das Entscheidende, wo wir wirklich zusammenwachsen, ist die sich für den anderen gebende Liebe, die Agape. Ohne das kann eine Ehe nicht tiefste Erfüllung finden. Ohne das kann eine christliche Gemeinde nicht bestehen. Wir können das nicht von uns aus. Deshalb eines der entscheidenden Worte der Schrift, Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und jetzt kommt Doppelpunkt. Und jetzt die Auswirkungen der Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die Auswirkungen der Liebe. Dieses sich Hergebens. Aus dem wächst alles andere. Das ist das, was sehr schnell uns vorsichtig macht. Es gibt so viel Rede von der Geistesfülle und den Geistesgaben, die andere abqualifiziert. Und mich selber und meinen Kreis betont. Und du glaubst nicht richtig und du hast zu wenig gebetet. Und wenn du wirklich dem Herrn vertrauen würdest, wärst du längst gesund. Und wenn du wirklich ein Kind Gottes wärst, wärst du überhaupt nicht depressiv. Das sind alles Aussagen ohne die Liebe, die sich für den anderen gibt und ihn annimmt und begleitet und trägt. Und da wird es äußerst zersetzend in der christlichen Gemeinde. Und das ist etwas, was einen bestürzt, gerade in der Entwicklung der letzten Jahre. Ich denke manches Mal, je mehr Geistesgaben betont werden, umso zerstrittener wird die bibeltreue Gemeinde. da vollzieht sich etwas, was Jesus voraussagt in Matthäus 24, und die Liebe wird in vielen erkalten. Soweit zunächst mal. Jetzt wollen wir aber die verbleibende Zeit nutzen. Wir haben es versprochen, dass wir noch ergänzen, vertiefen, korrigieren, ins Gespräch kommen. Bitte. Ich denke nicht, dass hier von einem unterschiedlichen Maß gesprochen ist, sondern hier geht es auf um die Verfolgung. Kapitel 13. Die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und Männer, die angesehenen Männer der Stadt auf, stifteten eine Verfolgung. In diesen besonderen Leidens- und Verfolgungszeiten trägt uns Jesus durch seinen Geist in besonderer Freude. Würde ich schon sagen. Er gibt es uns zu den Stunden. Ich denke jetzt, darf ich einfach sagen, wenn ihr den Namen hört, wem es aufs Herz fällt, soll beten an den Bonda Amos. Denn ich jetzt vor wenigen Wochen waren wir zusammen. Er arbeitet bei den Bergstämmen dort, bei den Bondas, hat in den Wochen vor, nach Weihnachten Todesdrohungen erhalten, man hat versucht, ihn zu vergiften und alles. Die offiziellen Regierungsstellen haben ihn gefangen gesetzt. Und jetzt stand er vor mir und ich habe ihn gefragt, ja, wenn du jetzt zurückgehst, dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ob wir beide uns noch einmal lebend wiedersehen. Ein junger Mann, 1,65, strahlend vor Freude, dem hat das Glück, die Freude aus allen Knopflöchern gestrahlt, die Augen. Ich konnte nur staunen und sagen, ja, du nimmst das so? Dann hat er gesagt, ja, ich darf für Jesus dort sein. Natürlich gehe ich zurück. Neben ihm seine Frau mit den beiden kleinen Kindern auf dem Arm. Das ist erfüllt von Freude und Heiligem Geist. In einer Geistesgabe der Leidensbereitschaft, der Hingabe ohnegleichen. Das trifft man bei den Brüdern und Schwestern in Indien in ungeahntem Maße.
Sie haben doch gesagt vorher, dass Segnen, mit Segnen sei nirgends in der Bibel geboten, aber das heißt auch Segnen und Fluch nicht. Aber liebet, segnet ihr euch Fluchen.
Segnen, die euch fluchen. Es ging mir nicht um das, ob wir segnen oder nicht segnen sollen, sondern in wessen Namen. In wessen Namen. Ich kann nie von mir aus sagen, ich segne dich, sondern ich kann sagen, der Herr Jesus segne dich. Im Namen Jesu lege ich seinen Segen auf dich. Es ist sein Segen, nicht meiner. Das war gemeint. Wir dürfen einander segnen, natürlich, aber nicht von unserer Kraft aus, sondern in seiner Kraft. Ich möchte es noch einmal klarstellen, nach dem letzten Abend, da ging es ja um die Haar- und Schleierfrage, wenn ihr euch entsinnt. Ich habe ausdrücklich nachher noch mal im Gespräch gesagt, das heißt nicht, dass ich jetzt anfange, biblische Tatbestände zu kritisieren, sondern ich nehme nur das ernst in 1. Korinther 11, wo einmal, ich sage es ausdrücklich, einmal in diesem Ganzen steht, diese Sitte haben wir nicht. Alle anderen Dinge geht es nicht um Fragen der Sitte, aber bei Haare und Schleier geht es um Fragen der Sitte. Das meine nicht, dass ich jetzt sage, wenn das hier so nicht so für uns verbindlich ist, dann kann man auch die Auferstehung wegstreichen oder so. Ich möchte das biblische Wort ernst nehmen. Und da steht einmal Sitte Und dann nehme ich das ernst. Das ist keine Frage der Glaubensgrundlage, sondern eine Frage der Sitte. Und die verändern sich.
Ich habe also den Text auch gelesen und haben sie ja auch eigentlich anders verstanden. Ich habe verstanden, dass man die Sitte des Streitens über diese Sache.
Nein, nein, das fasst im Wort den ganzen Abschnitt zusammen. Nicht die Sitte des Streitens. Das Paradox ist diese Überlieferung, diese Sitte. Das, was vorher gesprochen wurde, haben wir unter uns nicht. Wer streiten will, der soll streiten. Aber wir haben diese Sitte und das fasst das Vorhergehen zusammen nicht. Das ist natürliche Gabe, die der Geist Gottes gebraucht, geheiligt durch den Geist, aber ist nicht im speziellen Sinn eine Geistesgabe. Aber das ist ja das Wunderbare, dass auch alle meine natürlichen Gaben, die ich habe, da wäre es unter uns, glaube ich, nicht schwierig, wenn ich jetzt rumfragen würde, wo liegt deine besondere Begabung? Oder einen sagen, ich bin gut in Musik, und die Jungen sagen, ich bin gut in Sport, und der andere sagt, ich kann gut sticken und in Mathematik gut. Das sind mir nicht so sympathisch. Also es gibt viele verschiedene Begabungen, und die benutzt der Geist Gottes und setzt sie ein. Aber darüber hinaus, über diese natürlichen Begabungen, gibt er ganz spezielle, gezielte, besondere Gaben zum Bau der Gemeinde und zum Zeugnis für den Herrn. Die hat jeder. Man muss nur nicht immer denken an die Außerordentlichen, das seien die Riesengroßen, sondern die Gabe zum Beispiel, ich muss es mal empfehlen, da kommt das ganz aufgeschlüsselt drin, diese Gaben, wo es darum geht, zum Beispiel die Gabe des Helfens. Der so Begabte hat große Freude daran, anderen Christen beizustehen und sie zu entlasten. Vorbild sind zum Beispiel Aaron und Hur, die Moses Arme stützen. Das ist eine Geistesgabe. Oder die Geistesgabe des Gebens oder der freiwilligen Armut. Oder die Geistesgabe der Ehelosigkeit ist eine Geistesgabe. Das ist nicht ein Vermögen, das ich aus mir habe. Und da soll ich mich einmal prüfen, wo liegt da das, was ich gern tue und was in der Gemeinde auferbaut und hilft, was mir andere sagen.
Und was anderen hilft.
Ja, was anderen hilft, zur Auferbauung von anderen, nicht mir in dem Sinn.
Haben wir nicht in deinem Namen diese Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und jetzt kommt ja das Erschreckende. Dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt.
Das ist die Auslegung von dem, was er in Vers 21 gesagt hat, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und der Wille des Vaters ist der Retterwille. Sie haben zur eigenen Ehre gelebt. Große Wunder getan und jeder hat gesagt, Menschenskinder, wie hat er geheißen, der in Apostelgeschichte 6, 7, bitte? Ja, einer, der große Wunder getan hat, aber er hat es nicht getan aus dem Antrieb heraus, Jesus zu dienen und Jesus zu lieben, sondern für sich, dass er vor anderen groß dastand. Das ist die große Gefährdung, wenn man das überbetont, die sogenannten Charismatiker. Man sagt dauernd im Namen Jesu und meint sich selber.